Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Song, den wir letzte Folge ja schon mal im Rahmen von dem letzten Fall bzw. dem letzten Teil des Falles gespielt haben, werden wir heute direkt weitermachen mit Teil 2 unseres Charles Manson Täterprofils. Und diejenigen, die gerade nicht wissen, was es für ein Song ist, das ist Helter Skelter von den Beatles. Gibt's auf Spotify, so wie diesen Podcast. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an direkt.
Ja, dann starten wir mal.
Es ist 8 Uhr, als Winifred Chapman am 9.8.1969 aus dem Bus steigt, der sie an ihren Arbeitsplatz bringt. Schon lange ist die Frau Mitte 50 als Haushälterin für den berühmten Regisseur Polanski und dessen Frau tätig, kümmert sich um ihr Anwesen im 150 Cielo Drive. So auch heute. Wie so oft ärgert sie sich über die Verspätung des Busses, schon wieder wird sie deswegen zu spät kommen. Dabei legt sie sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Sie hält nach einem Taxi-Ausschau, um den Weg zum Haus möglichst schnell zurücklegen zu können. Da entdeckt sie ihren ehemaligen Chef im Vorbeifahren. Er hält an, begrüßt Winifred, die beiden unterhalten sich. Er bietet ihr an, sie zum Haus zu fahren, und sie willigt ein. So kommt sie an diesem Morgen doch noch rechtzeitig. Sie verabschiedet und bedankt sich bei ihrem Fahrer, steigt aus, öffnet das Tor und holt im Vorbeilaufen die heutige Times aus dem Briefkasten. Dann macht sie sich auf den Weg in Richtung Haus. Vor dem Tor sieht sie ein unbekanntes Fahrzeug, doch das ist nichts Ungewöhnliches. Da Roman Polanski gerade auf Reisen ist und Sharon dieses große Haus für sich hat, lädt sie oft Freunde ein, um die ohrenbetäubende Stille zu vertreiben. Sie läuft an dem weißen Rambler vorbei, geht um das Haus und schließt den Dienstboteneingang auf. Wie jeden Morgen legt sie ihre Tasche und Schlüssel auf dem Tisch in der Küche ab und greift nach dem Telefon. Die Leitung ist tot. Genervt legt sie auf, dreht sich um und läuft ins Wohnzimmer, in der Absicht, jemanden der Anwesenden mitzuteilen, dass Telefonate aktuell nicht möglich seien und ein Elektriker gerufen werden müsse. Als sie plötzlich abrupt stehen bleibt. Vor ihr auf dem Weg ins Wohnzimmer stehen zwei große blaue Koffer, doch das ist nicht das, was die Haushälterin in Angst und Schrecken versetzt. Unter den Rollen der Koffer macht sich eine dunkle, rote Blutlache breit. Neben dem Sofa, das die Mitte des Raumes ausfüllt, sieht sie weitere rote Spritzer, viele kleine Sprenkel beschmutzen den Boden und die Wände. Weiter hinten steht die Türe offen. Man kann direkt in den angrenzenden Garten blicken, auch der Stein dort ist durch und durch mit Rot getränkt und dahinter liegt ein lebloser Körper im Gras. Ein Schrei ertönt. Winifred Chapman dreht sich panisch um und rennt den gleichen Weg, den sie ins Haus genommen hat, wieder raus und kommt dabei wieder an dem weißen Rambler vorbei. Diesmal wirft sie einen Blick hinein, auch dort erblickt sie eine Leiche. Panisch, schreiend, rennt die 50-jährige Frau die Straße hinunter bis zum Nachbarhaus, dem 170 Cielo Drive, und klingelt. Niemand macht auf. Sie rennt zur nächsten Tür, klopft, hämmert, schreit. Mord, Tote, Leichen, Blut.
Um 9.05 Uhr trifft Officer DeRosa am Tatort ein. Nachdem er mit Mrs. Chapman gesprochen hat, macht er sich selbst auf den Weg auf das Gelände der Polanskis. Am weißen Rambler angekommen, erblickt auch er die zusammengesunkene Leiche eines jungen Mannes, nicht älter als 20 Jahre, rotes Haar, kariertes Hemd, vollkommen mit Blut getränkt. Gemeinsam mit zwei weiteren hinzugekommenen Kollegen betritt er daraufhin den Rasen des Anwesens, wo sich zwei weitere Leichen befinden. Von Weitem sehen sie aus wie Schaufensterpuppen, die jemand achtlos mit roter Farbe bespritzt und ins Gras geworfen hat. 6 Meter von der Haustür entfernt, im trockenen Gras, liegt die Leiche eines Mannes, zwischen 30 und 40 Jahre, vollkommen entstellt. Körper und Gliedmaßen sind mit unzähligen Wunden übersät. Die linke Hand ist ins Gras gekrallt, als könne er sich mit letzter Kraft vor dem Angreifer retten, indem er sich außer Reichweite zieht. Der Kopf liegt leblos auf dem rechten Arm. 7 Meter weiter liegt eine Frau mit ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Ihre starren Augen blicken in den wolkenlosen Himmel. Langes, dunkles Haar, circa Ende 20. Sie trägt ein langes Nachthemd, das wohl einmal weiß gewesen ist. Nun ist es dunkelrot, klebt schwer an ihrem leblosen Körper. Die Männer laufen weiter in Richtung der Eingangstür, die, wie sie erkennen, mit Blut beschrieben wurde. In großen Druckbuchstaben ist hier das Wort Pig, Schwein, zu lesen. Sie betreten das Wohnzimmer, erblicken die blauen, großen Koffer, eine Hornbrille auf dem Boden. Der Raum ist hell, luftig und einladend. Ein Sofa steht in der Mitte des Raumes. Über die Rückenlehne ist die amerikanische Flagge ausgebreitet. Die Männer gehen um das Sofa herum. Was sie nun sehen, ist selbst für erfahrene Polizisten nur schwer zu ertragen. Vor dem Sofa liegt eine junge Frau. Sie ist jung, blond und war offensichtlich hochschwanger. Ihre Beine sind in embryonaler Stellung angezogen. Sie trägt einen Slip und einen BH, dessen Farbe und Muster nicht mehr zu erkennen sind, da der gesamte Körper der Toten über und über mit Blut bedeckt ist. Um ihren Hals wurde ein weißer Nylonstrick geschlungen, das andere Ende wurde über einen Balken an der Decke gezogen und einem weiteren Mann um den Hals gewickelt. Dieser Mann ist klein, er liegt auf der rechten Seite, die Hände dicht am Kopf, ganz so, als wehre er immer noch die Schläge ab. Auch seine Kleidung ist blutgetränkt. Das Gesicht ist nicht erkennbar, es befindet sich unter einem weißen Handtuch, das mit roten Flecken übersät und verhärtet ist. Die Beamten sind sich einig, der 150 Cielo Drive gleicht an diesem Morgen einem schrecklichen Schlachthaus. Im Laufe der anschließenden Ermittlungen werden die Toten identifiziert als Wojtech Frakowski, Abigail Folger, Sharon Tate, J.C. Bring und Stephen Earl Parent. Die Nachricht, dass im Haus des bekannten Regisseurs Roman Polanski ein schrecklicher Mord geschehen ist, verbreitet sich daraufhin wie ein Lauffeuer in der Nachbarschaft, auf der ganzen Welt. Die Menschen tuscheln, fragen sich, ob es ein Verbrechen aus Leidenschaft war. Ein Racheakt von einem missverstandenen Fan? Oder hat es etwas mit Drogen zu tun? Die Menschen in L.A. sind verstört, verunsichert. Jemand steigt in Häuser ein, während man selbst anwesend ist. Auch Rosemary und Leno LaBianca sind Anwohner, die nun ein mulmiges Gefühl haben und ihre Fenster trotz extremer Hitze sicher verschließen. Einen Tag später, am Sonntag, den 10. August 1969, kehrt der 15-jährige Frank Struthers nach Los Angeles zurück. Hier lebt er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Als er auf dem Anwesen ankommt, ist er irritiert. Überall sind die Fensterläden heruntergelassen. Das haben seine Eltern noch nie gemacht. Ein mulmiges Gefühl macht sich in seiner Magengegend breit. Er sieht, dass in der Küche Licht brennt. Da er keinen Schlüssel dabei hat, klopft er an der Tür, wartet, klopft wieder. Niemand reagiert. Verunsichert läuft Frank zu einer Telefonzelle und ruft zu Hause an. Wieder reagiert niemand. Dann ruft er seine Schwester an, berichtet ihr, dass er glaube, etwas stimme nicht. Um 21.30 Uhr holen sie und ihr Freund ihren kleinen Bruder ab. Gemeinsam machen sie sich erneut auf den Weg zur Hausnummer 3301 am Waverly Drive. Die drei jungen Menschen betreten das Haus, durchqueren den Garten und das Esszimmer. Im Wohnzimmer erblicken sie ihren Stiefvater. Lino LaBianca liegt zwischen Sofa und Sessel ausgestreckt auf dem Rücken und hat ein Kissen auf dem Kopf. Auch um seinen Hals wurde eine Schnur gewickelt, die zu einer nahestehenden Lampe führt und den Eindruck erweckt, ihn erdrosselt zu haben. Die Hände wurden mit einem Lederriemen auf seinen Rücken gebunden. Das Oberteil seines Pyjamas ist so aufgerissen, dass sein Bauch frei liegt. Sein Bauch, in dem eine glänzend silbernde Tranchiergabel steckt. Und damit nicht genug, auf seinem freigelegten Bauch ist in tiefen Wunden das Wort War, Krieg, zu lesen. Er liegt reglos da, alle sind sich sofort sicher, dass er tot ist. In der Küche finden sie eine Nachricht, in roter Farbe oder Blut, auf die Küchentür geschrieben. Helter Skelter. Wieder wird die Polizei alarmiert. Diese findet im Schlafzimmer eine weitere Leiche, die von Rosemary LaBianca, die in einer großen Lache Blut mit dem Gesicht nach unten auf dem Schlafzimmerboden aufgefunden wird. Das Nachthemd ist über ihrem Kopf hochgerafft, Rücken, Gesäß und Beine wurden entblößt und mit unzähligen Stichwunden übersät. Wie ihr Mann hat auch Rosemary einen Kissenbezug über ihren Kopf und eine Lampenschnur um den Hals gewickelt. Nur 50 Zentimeter von der Leiche entfernt befindet sich eine weitere Blutlache. Später wird vermutet, dass Rosemary vergeblich versucht hatte, vor ihrem Angreifer zu fliehen und wegzukriechen und dabei die Lampe mitgerissen hat, die neben der Leiche nun auf dem Boden liegt. Im Haus werden weitere mit Blut geschriebene Nachrichten an den Wänden oder der Haustür entdeckt. Sie lauten Death to the Pigs und Rise, erheben. Die Nachrichten flimmern über dem Bildschirm, der im alten Saloon der Spahn Ranch steht. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Family sieht Charlie die Bilder der verstörten Nachrichtensprecher, erfreut sich am Leid der Angehörigen und am Schock, der sich durch die Gesellschaft zieht. Er klopft Charles Watson, in der Family Tex genannt, der beide Taten geleitet und durchgeführt hat, stolz auf die Schulter, lacht und zieht sich dann in sein Schlafgemach zurück. Es dauert eine Woche, bis die Polizei auf der Spahn Ranch auftaucht und nach Manson fragt. Einige Mitglieder, die um die Tatbeteiligung einiger Manson-Family-Member wissen, halten angespannt die Luft an. Sicher sind die Polizisten deswegen hier. Doch weit gefehlt, die Beamten sind einer Reihe von Autodiebstählen auf der Spur, die sie schlussendlich hier auf die Spahn Ranch geführt hat. In letzter Zeit verschwinden immer mehr Volkswagen in der Gegend und die Polizei hat den Verdacht, dass diese Gruppe junger Hippies etwas damit zu tun hat. Die Razzia am 16. August bringt zahlreiche Fahrzeuge der Marke Volkswagen und mehrere Waffen zum Vorschein. Beide Funde berechtigen die Beamten, Manson und 25 weitere Mitglieder seiner Family vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Auch Susan Atkins befindet sich nun hinter Gittern. Dies scheint die junge Frau jedoch nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Den Beamten im Gefängnis erscheint die junge Frau fröhlich. Sie lacht laut, obwohl es keinen Grund hierfür zu geben scheint, und singt munter Lieder und tanzt in ihrer Zelle herum. Schnell hat sie den Ruf weg, komplett durchgedreht zu sein. Auch ihre Zellengenossinnen Virginia Graham und Ronnie Howard sind irritiert von dem seltsamen Verhalten ihrer Mitbewohnerin, fühlen sich unwohl in ihrer Nähe. Dies verstärkt sich, als Susan am 6. November auf einmal fragt, ob Virginia von den Morden an der Schauspielerin Sharon Tate und ihren Freunden gehört habe. Diese bejaht, schließlich spricht nach wie vor ganz Los Angeles von dieser schrecklichen Tat. Daraufhin lacht Susan, dann sagt sie, du ahnst, wer es war, oder? Als Graham ahnungslos den Kopf schüttelt, wird Atkins Grinsen noch breiter. Du sitzt ihr direkt gegenüber. Verblüfft blinzelt Virginia ihre Zellengenossin an. Meint sie das ernst? Oder will sie sich nur wichtig machen? Bildet sie sich die Tat ein? Zögernd erkundigt sie sich, warum Susan die Schauspielerin und ihre Freunde umgebracht habe. Die Antwort: Es sollte ein Verbrechen sein, das die Welt schockierte. Sie berichtet, wie sie das Haus aufgesucht und sich zum Angriff bereit gemacht hätten, wie Watson die Telefonleitung auf Befehl von Charlie gekappt habe, wie sie Steve Parent erschossen. Wie sie ins Haus kamen und Abigail Folge und Wojtek Frykowski auf dem Sofa antrafen, wie sie nach oben gingen und Jay Sebring und Sharon Tate an einem Seil nach unten zwang. Wie Frykowski versucht habe zu fliehen. Wie Sharon Tate um das Leben ihres Babys gefleht habe, wie Susan nur gelacht habe. Und dass all das nur aus Liebe geschehen sei. Ich habe sie geliebt. Und indem ich sie getötet habe, habe ich auch ein Stück von mir selbst getötet. Atkins berichtet weiter von den Morden an Lino und Rosemary LaBianca, dann plappert sie munter weiter und erzählt ihrer Zellengenossin, wer es noch auf die Todesliste von Charles Mansons Family geschafft habe. Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen, Tom Jones. Wer diese Menschen sind, spiele dabei keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass alle Leute ihren Namen kennen und die Medien groß über die Morde berichten werden. Begeistert zählt Susan auf, was sie diesen zukünftigen Opfern alles antun wolle. Elizabeth Taylor wolle sie mit einem glühenden Messer die Worte Helter Skelter ins Gesicht ritzen. Dann wolle sie Richard Burton kastrieren, während sie Elizabeth Taylor zwinge, zuzuschauen. Anschließend wolle sie dieser die Augen herausschneiden. Die Augäpfel wolle sie zusammen mit Burtons Penis in eine Flasche stecken und an Eddie Fisher schicken, einen Ex-Mann von Elizabeth Taylor. Sinatra wolle sie lebendig häuten, während er seiner eigenen Musik zuhören müsse. Je länger Susan Atkins erzählt, desto schwächer wird Virginia Grahams Überzeugung, sie würde das alles nur erfinden. Langsam ist sie sich sicher, sie sitzt einer kaltblütigen Mörderin gegenüber. Beinahe zur gleichen Zeit erfährt die Polizei von Mitgliedern der Biker-Gang Straight Satans, dass Manson in deren Gegenwart mehrmals nach den Morden davon sprach, jemanden umgebracht zu haben. Und sie erfahren von einem weiteren Mord. Auch Donald Shorty Shear, ein ehemaliger Stuntman und Arbeiter auf der Span Ranch, fiel vor einigen Wochen der Grausamkeit und Brutalität der Manson-Family zum Opfer. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. 15. Juli 1970. Vor Gericht wird der Prozess gegen Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkle, Charles Watson und Leslie Van Houten im Fall der Tate-LaBianca-Morde eröffnet. Linda Kasabian, die ebenfalls im Zuge der Anschuldigung festgenommen wurde, tritt in diesem Verfahren als Kronzeugin auf. Direkt zu Beginn des Verfahrens bittet Charles Manson darum, sich selbst zu verteidigen. Nachdem dies vom vorsitzenden Richter genehmigt wird, bombardiert er das Gericht noch vor Beginn der Beweisaufnahme mit unzähligen Eingaben und Anträgen. Daraufhin revidiert Richter Keane seine Entscheidung und fordert Manson auf, einen Verteidiger zu benennen. Als Reaktion auf diese für Manson nicht nachvollziehbare Entscheidung erscheint er am Tag der Beweisaufnahme mit einem blutigen Kreuz auf der Stirn. Dieses markiere ihn als Rechtlosen, erklärt er den verwunderten Anwesenden. Rechtlos sei er vor allem deswegen, weil man ihm das Recht verweigere, sich angemessen und kompetent verteidigen zu dürfen. Während das Gericht darauf nicht näher eingeht, saugen die anwesenden Mitglieder der Manson-Family, die sich im Gerichtssaal aufhalten, die Worte ihres Anführers gierig auf. Nur wenige Tage später erscheinen die jungen Frauen der Family ebenfalls mit einem eingeritzten Kreuz auf der Stirn. Diejenigen, die das Gerichtsgebäude nicht betreten dürfen, lungern vor den Stufen des Gebäudes herum, protestieren gegen die Inhaftierung Mansons, drohen dem Gericht mit Vergeltungsschlägen. Mehrfach müssen Angeklagte und Zuschauer aus dem Verfahren ausgeschlossen werden, da sie die Verhandlungen massiv stören. 5. Oktober 1970. Die Anklage ruft eine junge Frau in den Zeugenstand, befragt sie bezüglich ihrer Erfahrungen und Bekanntschaften mit der Manson Family. Nachdem die Anklage die Zeugin freigibt, bittet Manson darum, die junge Frau ebenfalls befragen zu dürfen. Der Richter lehnt das ab. Dies scheint den Angeklagten so wütend zu machen, dass er plötzlich mit wutverzerrtem Gesicht auf den Richter losstürmt. Im letzten Moment kann ein Wärter dazwischen gehen und ihn zurückhalten. Manson tobt, schreit, jemand sollte dir den Kopf abschneiden. Im gleichen Moment stehen Atkins, Krenwinkel und Van Houten auf und singen lateinische Chöre. Es wirkt wie in einem Zirkus. Wie eine Aufführung, eine geplante Darstellung von Mansons exzentrischer Persönlichkeit. Neben Ausbrüchen wie diesem erscheint er zu beinahe jedem Termin mit einer neuen Frisur, mal lang, mal kurz, mal rasiert. Mal ist er freundlich, scherzt mit der Presse, zwinkert einem hübschen Mädchen im Publikum zu. Dann wieder ist er kühl, distanziert, scheint keinerlei Reue in Bezug auf die angeordneten Morde zu verspüren. Mit jedem Verhandlungstag wird es den Menschen im Gerichtssaal klarer, wie Manson so viele Menschen manipulieren und für seine Zwecke nutzen konnte. Die Auswirkungen dieser Manipulation zeigen sich besonders deutlich, als im November 1970 die Beweisaufnahme der Anklage beendet ist und die Beweisaufnahme der Verteidigung beginnt. Wider Erwarten verzichten die Anwälte der angeklagten Frauen auf deren Wunsch hin darauf, eigene Zeugen aufzurufen. Stattdessen springen Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten auf, schreien, rufen, bitten darum, eine Aussage machen zu dürfen. Sie möchten bezeugen, dass Charlie nichts mit den Morden zu tun habe, es sei alleine ihre Idee gewesen, all diese Menschen zu töten. Charles Manson sei vollkommen unschuldig. Dieser erhält am nächsten Tag die Chance, sich vor Gericht zu den ihm vorgeworfenen Taten zu äußern. Und die nutzt er. Mehr als eine Stunde spricht Charles Manson im Zeugenstand, streitet jegliche Beteiligung an den Morden ab. Er könne schließlich nichts dafür, dass einige seiner Freunde mehrere Morde verübt hätten. Die Rockmusik sei schuld, sie fordere die jungen Menschen dazu auf, sich gegen die bürgerliche Gesellschaft aufzulehnen. Es ist der 15. Januar 1971, als sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurückziehen. 10 Tage später haben sie ihr Urteil gefällt. Es ist still im Gerichtssaal, als die Männer und Frauen den Raum betreten und ihre Plätze einnehmen. Im ganzen Gebäude gilt heute die höchste Sicherheitsstufe. Überall im Raum stehen Sicherheitskräfte, bereit einzugreifen, sollte es notwendig sein. Alle Anwesenden blicken gespannt nach vorne, als der Sprecher der Geschworenen aufsteht und das einstimmige Urteil verliest. Schuldig im Sinne der Anklage. Sobald die Worte im Raum verklungen sind, bricht Chaos aus. Patricia Krenwinkel beginnt zu schreien, ihr habt gerade euer eigenes Todesurteil verlesen. Verschließt lieber eure Türen und passt auf eure Kinder auf. Doch alle Drohungen nützen ihnen nichts. Die Geschworenen ziehen sich erneut zurück, um über das Strafmaß zu entscheiden. Während dieser Entscheidungsphase haben die Angeklagten ein letztes Mal die Chance, sich zu verteidigen, sich wenn möglich vor der Todesstrafe zu retten. Charles Manson jedoch nutzt diese dazu, mal wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er taucht mit rasiertem Schädel auf, den langen Vollbart zu 2 Zöpfen geflochten. Gegenüber der Presse äußert er, »Ich bin der Teufel und der Teufel trägt immer Glatze.« Es wirkt, als wäre all das für Manson nur ein Spiel. Am nächsten Tag erscheinen auch Susan, Patricia und Leslie mit rasierten Köpfen im Gerichtssaal. Es ist der 29. März 1971, als die Jury das endgültige Strafmaß verliest. Charles Manson, Charles Watson, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel und Susan Atkins werden wegen Mordes zu Tode verurteilt. Sie alle sind daraufhin dazu verdammt, in ihren Zellen auf die eigene Hinrichtung zu warten. Manson tut dies im San Quentin-Gefängnis, als am 18. Februar 1972 die Todesstrafe in Kalifornien für verfassungswidrig erklärt wird. Damit werden alle Todesurteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Nun hat Manson wieder eine Perspektive, eine Zukunft. Er verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern, überlebt mehrere Anschläge von Mithäftlingen, verlobt sich mit einer 26-jährigen Frau und verdient Geld durch das Geben von Autogrammen und den Verkauf von Fanartikeln. Irgendwann gilt er als der reichste Gefängnisinsasse der USA. Er ist berühmt, doch nicht ganz so, wie er es sich immer gewünscht hat. Charles Manson stirbt am 19. November 2017 im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Bis zuletzt bestand er in zahlreichen Interviews darauf, nichts mit den Morden Ende der 60er Jahre zu tun zu haben, unschuldig zu sein. Er zeigte weder Reue noch Mitleid mit den Menschen, die seinen Anhängern und seinen Befehlen zum Opfer gefallen sind.
Ich habe mich mit dem Fall ja nicht so intensiv beschäftigt wie du. Also du hast ja mindestens für diese Folge sehr viel mehr noch darüber gelesen als ich. Und ich meine, Charles Manson ist so ein Klassiker unter allen True-Crime-Fällen, die man sich so angucken kann. Aber ich bin jedes Mal wieder schockiert davon, wie brutal diese Morde waren. Und was mich irgendwie immer so überrascht, und das klingt total merkwürdig, aber mich überrascht jedes Mal der Name Sharon Tate zum Beispiel, weil ich denke, Sharon Tate ist ein Name, den man im Kopf hat, den ich aber irgendwie nie mit der Manson Family in Verbindung bringe, sondern immer als Sharon Tate super bekannt, galt als eine der schönsten Frauen in ihrer Zeit und so weiter und so fort. Und irgendwie packe ich Sharon Tate und diesen Mord und die Manson Family nie zusammen. Und jedes Mal, wenn dieser Mord dann wieder in mein Gedächtnis gerufen wird, bin ich wieder überrascht davon und denke mir, ach ja, stimmt. Und ich finde es, ja, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn wir uns, also jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Fall beschäftige, finde ich diese Morde immer wieder so, also es liest sich und hört sich halt an wie aus so einem Horrorfilm, wo mit Blut an die Wände geschrieben wird und also auch einfach so, und ich weiß, wir benutzen dieses Wort hier nicht, aber so krank. Es ist, oh, weißt du, was ich meine? Es ist so,
oh. Ja, es war ja beabsichtigt. Diese Reaktion sollte es ja auslösen.
Ja, und es hat gut es funktioniert bis heute. Ja. Also es ist bis heute was, wo ich mir denke, es erfüllt alle Kriterien an Gruseligkeit.
Voll.
Es ist, jemand kommt in dein Haus, während du da bist, in ein Anwesen, das eigentlich super gut geschützt ist. Immerhin sind das Promis, ne? Ja. Also ich meine, Roman Polanski war ja jetzt nicht irgendjemand.
Ja.
Jemand kommt in ein unglaublich gut gesichertes Haus und bringt in diesem Haus alle Leute um, die wach sind, während sie da reinkommen. Und sie werden einfach nicht erwischt und dann auf so bestialische, brutale, furchtbare Art und Weise und dann auch so viele Menschen in diesem einen Haus. Also das musst du ja, so viele Leute musst du erstmal überwältigen können. Und es erfüllt einfach alle Kriterien und dann die Buchstaben an den Wänden und diese ganzen Darstellungen von Leuten in unterschiedlichen Positionen. Und es ist einfach ein einziger Horrorfilm gefühlt.
Ja. Das finde ich auch. Ein Fakt, den ich tatsächlich noch rausgelassen habe, der für mich auch Horrorfilmcharakter hat, ist, als es in der Verhandlung, um die Verhandlung ging und ich hatte ja erwähnt, dass die drei Frauen, die in der Anklage saßen, dann geschrien haben, sie, Manson wäre unschuldig und sie haben das alles alleine gemacht. Der Anwalt von Leslie Van Houten, der fand diese Strategie überhaupt nicht cool und wollte da nicht mitmachen, also wollte nicht unterstützen, dass seine Mandantin sich da meldet und sagt, ich habe alles alleine gemacht und Manson ist überhaupt total unschuldig und hat wohl damit gedroht, sein Mandat niederzulegen und Van Houten nicht weiter zu vertreten. Und einige Tage später war auf einmal weg, war nicht mehr auffindbar, kam nicht zu den Verhandlungen, kam nicht auf Aufforderung. Und dann, dadurch, dass eben er dann bei den Verhandlungen gefehlt hat, musste natürlich Van Houten ein neuer Anwalt zur Verfügung gestellt werden. Und der neue Anwalt hat mitgemacht bei der Strategie. Und dann lief das Verfahren eben einfach weiter.
Und nach dem Prozess wurde der Leichnam von diesem Anwalt zwischen zwei Felsblöcken im Ventura County eingekeult gefunden.
Ja, ja, ein weiterer Fakt, an den ich mich so akut gar nicht erinnern konnte, der mir aber schaurig bekannt vorkommt.
Ja, das habe ich aus dem Buch. Wir wurden auch jetzt auf Instagram von einigen gefragt nach den Quellen. Und ich dachte, an dieser Stelle sage ich mal eine. Das ist ein sehr, sehr, sehr dickes Buch, was ich aber sehr interessant finde, was mit total vielen Details bestückt ist, von Vincent Bugliosi. Ich glaube, so heißt er, der Staatsanwalt im Verfahren gegen Charles Manson. Der hat dieses ganze Verfahren im Megadetail aufgedröselt, Tag für Tag beschrieben, was passiert ist, wer was gemacht hat. Und da hat er auch das mit diesem Anwalt erzählt.
Krass.
Ja.
Ich habe das irgendwie im Kopf. Hatten wir nicht schon mal einen Fall hier, bei dem einer der Geschworenen plötzlich verschwunden ist und sich dann rausstellte, dass die Person zu Hause eines natürlichen Todes gestorben ist, es aber in dem Verfahren selbst für einen unglaublichen Schreck gesorgt hat, dass plötzlich einer der Geschworenen verschwunden war und dann ein paar Tage später auch jemand aus Assistenz der Staatsanwaltschaft oder sowas, die Person, die dann auch plötzlich verschwand.
Weil da klingelt ganz dunkel was, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, was es war.
Aber wir hatten so einen Fall schon mal. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber wir hatten so eine Situation schon. Ich finde, das macht solche Fälle immer noch Gänsehaut hervorrufender.
Ja, weil es irgendwie nicht mal dann stoppt, wenn sie festgenommen sind.
Was mich ehrlich gesagt auch interessiert hat, ist daraus eigentlich noch mal irgendwas gefolgt? Also wurde der Tod von diesem Anwalt eigentlich noch mal vernünftig beleuchtet, oder?
Ich habe dazu nichts weiter mehr gelesen. Ich nehme mal an, dass auch so wie der Mord an diesem Donald Shear, diesem Stuntman, da konnte nichts zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und wurde deswegen nicht weiter verfolgt. Beziehungsweise hat nicht zu einer Verhandlung geführt.
Aber in dem Fall von dem Anwalt gab es ja eine Leiche. War das gewaltsam oder ein Unfall?
Also ich glaube, das war da die Frage. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher.
Ja, weil ich weiß es nämlich.
Aber es wurde nicht weiter verfolgt. Also es gab keine Verhandlung extra nochmal. Aber es ist eigentlich eine gute Frage. Ich werde es nochmal nachlesen. Ich schlage das Büchlein nochmal auf.
Ich gucke das auch nochmal nach, weil das finde ich sehr ominös. Wenn man da auch nicht weiter drauf geguckt hat, fände ich das noch viel ominöser.
Das stimmt.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns in der letzten Folge ja ganz viel mit Charles Mansons Kindheit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwie, wenn man sich das so anguckt, dann eskaliert das ziemlich schnell.
Dezent. Vor allem, ich habe das Gefühl, die letzte Folge war, am Ende war ja der Mord an Gary Hinman. Aber davor war es so sehr viel so, wie er gelitten hat, und also als Kind meine ich, und wie das alles aufgebaut wurde, so sehr viel, was man so irgendwie so psychologisch interpretieren könnte.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, diese Folge ist einfach nur Blut, Tod, Mord und Urteil.
Ja, also es ist, das ist mir nämlich auch, ich dachte die ganze Zeit, und das ist sehr unprofessionell, das zu sagen, das weiß ich, aber ich dachte die ganze Zeit, well, that escalated quickly.
Ja.
Also es ist einfach, also irgendwie dachte ich mir, okay, er hat diese Leute zusammengetrommelt und sie haben ihn alle gefeiert und sich alle von ihm manipulieren lassen, und dann erwächst daraus einer der brutalsten Mehrfachmorde, von dem man, also den man sich so vorstellen kann. Ich meine, wie furchtbar skrupellos musst du denn sein, um eine hochschwangere Frau zu töten? Also, Menschen an sich zu töten ist ja das eine, ne? Das ist ja schon, wenn du das aus Spaß an der Freude machst, ist das ja schon was, wo ich mir denke, das ist heftig. Aber bei einer schwangeren Frau, das finde ich, setzt dem Ganzen einfach die Spitze auf.
Ja, das ist halt irgendwie nochmal eine Hemmung, die man eigentlich überschreiten muss, wenn dann auch noch ein ungeborenes Kind mit dabei ist.
Ja.
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 Ja, total. Also das, er hat ja bis zum Ende immer gesagt, ich habe ja niemanden getötet. Und das ist physisch ja richtig. Er hat nie das Messer geführt, das jemanden getötet hat.
Ja gut, aber für das in Auftrag geben eines Mordes gehst du ja trotzdem ins Gefängnis.
Genau.
Also das ist ja...
Das war ja auch der Grund von ihm. Und ich glaube, Sharon Tate getötet war ja Susan Atkins. Und die hat das auch wirklich auf bestialische Art gemacht. Und wenn wir gerade von Hemmungen sprechen, die man eigentlich nochmal vielleicht haben sollte, wenn man auch noch eine hochschwangere Frau tötet. Sie hat berichtet davon, dass Sharon Tate sie angebettelt hat, sie am Leben zu lassen, nur so lange, bis das Kind geboren ist und dann das Kind irgendwie ins Krankenhaus zu bringen und sie dann zu töten, nur damit das Kind überlebt. Und sie, das hat sie nicht eine Sekunde lang aufgehalten. Also erzählt sie selbst, ich weiß nicht natürlich, wie viel davon stimmt, aber sie selbst berichtet, dass Sharon Tate sie angefleht hat und sie hat sie einfach nur angeguckt und hat losgelegt.
Ja, und da komme ich einfach gedanklich so ein bisschen an meine Grenzen, was Verständnis in Anführungszeichen und Erklärbarkeit angeht. Also da komme ich an meine, wir hatten die Situation schon häufiger im Podcast, ich komme da an meine professionelle Grenze, weil ich mir denke, ich weiß, dass wir uns gleich damit beschäftigen, zu versuchen, das zu erklären und uns in der nächsten Folge auch die Manson Family und die Frauen, die den Mord mitbegangen haben, genauer angucken. Aber da komme ich persönlich, merke ich, an einen Punkt, an dem ich die Emotion von unglaublicher Wut und Abscheu nur sehr schwer zur Seite kriege.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Du hast ja in dem Fall ganz viel beschrieben, wie quasi darüber debattiert wurde, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hat Zeugen aufgerufen und so weiter und so fort. Und Charles Manson hat bis zum Schluss, bis zum Lebensende gesagt, er ist es nicht gewesen. Woher war man sich denn dann so sicher? Du hast gesagt, es gab eine Kronzeugin, aber wie genau, also gab es da Beweise oder Spuren und was genau hatte die Kronzeugin damit zu tun?
Genau, also das... Überhaupt erst die Richtung, dass die Manson Family was mit den Morden zu tun haben könnte, war ja, dass Susan Atkins im Gefängnis eben angefangen hat, das auszuplaudern. Und da hat sie auch schon immer Charlie erwähnt, hat ihn aber noch nicht so ganz direkt in Bezug gesetzt. Und die Kronzeugin Linda Kasabian war auch eine Anhängerin der Manson Family und war tatsächlich auch auf den Tate-LaBianca-Morden dabei. Hat selbst nicht aktiv das Messer geführt. Sie hat dann im letzten Moment davor wohl zurückgeschreckt und hat einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen, wo sie völlige Straffreiheit getauscht hat gegen komplette Aussage, alles, was in der Manson Family passiert ist. Und da hat sie eben die Geschichte erzählt, wie manipulativ Manson davor gegangen ist. Und es kamen auch noch Aussagen von weiteren Menschen, die nicht fest in der Manson Family waren, also nicht so sehr in diesem Konstrukt drin waren, die auch Dinge berichtet haben, auch dass Manson selbst erzählt hat, er hat Leute getötet oder Menschen töten für ihn oder sowas. Also es kamen so viele Dinge zusammen, die größte Beweiskraft hatte, aber tatsächlich die Aussagen von Kasabian. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was für Aussagen waren das denn jetzt genau? Warum genau ist gerade die Kronzeugin geworden? Dann wartet auf die nächste Folge, weil da sprechen wir darüber ganz genau und erzählen euch den Fall aus der Sicht von Linda Kasabian.
Na gut. Das heißt, wir beschäftigen uns in dieser Folge jetzt ein bisschen mehr damit und ich würde vorschlagen, damit starten wir jetzt auch mal den psychologischen Teil unserer Folge offiziell. Warum genau Charles Manson überhaupt kriminell, beziehungsweise so kriminell geworden ist und was wir glauben, was in dieser Mordserie und in den Taten und auch in der Manipulation seiner Mitglieder eine Rolle gespielt hat.
Genau. Wie gesagt, haben wir ja letzte Folge darüber gesprochen, ja, der Manson hatte es als Kind ganz arg schwer und musste in Haft überleben und konnte sich deswegen wahrscheinlich nicht gut groß entwickeln, hat ungesunde Verhaltensweisen gelernt, musste überleben irgendwie. Das, würde ich sagen, ist aber noch mal was ganz anderes als das, worüber wir heute sprechen. Klar, alles im Kontext von diesen Entwicklungsrückständen, würde ich sogar fast sagen, die er da erlebt hat. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum es dann überhaupt so weit ging. Warum es nicht irgendwie im Gefängnis geblieben ist. Grundsätzlich, die Hauptfrage, warum wurde er kriminell, ganz platt formuliert, würden wir jetzt vermuten oder hätten wir jetzt damit begründet,
dass Manson ganz früh erkannt hat, dass es ihm schwerfällt, irgendeine Art von Macht oder Kontrolle über sein Leben zu erlangen. Das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Er war früh schon in Jugendstrafanstalten, war da der Kleinste, der Dünnste, einer der Schwächsten. Ich will gar nicht Häftlinge sagen, in Jugendstrafanstalten. Einer der schwächsten Jungen in diesen Strafanstalten und musste irgendwie anders überleben. Er hat es nicht geschafft, sich körperlich zu behaupten und konnte dadurch auch kein Selbstwertgefühl aufbauen oder irgendeine Art von Kontrolle über seine Situation. Er war aber sehr gut darin, andere zu manipulieren und, ich sag mal so, totzureden. Also der hat wohl riesige Redeschwelle losgebrochen und hat dadurch es geschafft, andere Jungs in seinen Bann zu ziehen und so ein bisschen zu beeindrucken und konnte dadurch Kontrolle über seine jeweilige Situation gewinnen und hat dann eben stärkere Jungs um sich geschart, um sich zu beschützen.
Ein bisschen wie Draco Malfoy. Der stärkere Jungs um sich geschart hat, um sich zu beschützen.
Crabbe
und
Goyle.
Der ist auch immer von so breiten Typen umgeben.
Das stimmt. Das stimmt.
Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Draco Malfoy wie Charles Manson ist. Das
kam ich wollte auch sagen, ich weigere mich gerade gegen diesen Vergleich aus diesem wundervollen Universum von Harry Potter mit Charles Manson.
Ja, aber ich meine, mir kam nur gerade dieser,
vergiss es.
Ich nehme das wieder zurück. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass Charles Manson sein ganzes Leben lang eine Frustration nach der anderen erlebt hat und erst sehr, sehr lange alleine war, sehr, sehr lange niemanden hatte, der überhaupt irgendeine Bezugsperson für ihn sein konnte, viel auf sich allein gestellt war. Und irgendwann hat er, also natürlich beginnt mit sowas schon Frustration, wenn man nie jemanden hat. Und wir könnten uns vorstellen, dass die letzte Frustration, die quasi dazu geführt hat, dass er nicht nur Menschen um sich herum geschart hat, die sich für ihn begeistern, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, dass er sich als Musiker versucht hat, das hat nicht so gut geklappt. Und dann hat er angefangen, junge Menschen um sich zu scharen, weil er sehr charismatisch war und gut reden konnte. Und hat daraus dann eben Selbstwert gezogen und hat diese Menschen manipuliert. Und wir könnten uns aber vorstellen, dass diese Absage von Terry Melcher, von dem wir in der letzten Folge auch schon gesprochen haben, bezüglich seiner Musikkarriere, dieser letzte kleine Funken Hoffnung war, den er noch hatte, auf ein normal erlangtes Ansehen. Normal in Anführungszeichen, im Sinne von nicht kriminelles Ansehen. Und wir könnten uns vorstellen, dass die letzte Frustration durch diese Absage von Terry Melcher dazu geführt hat, dass in dem Moment quasi seine komplette Hoffnung auf irgendeine Form von nicht kriminellem oder nicht so kriminellem Leben verloren gegangen ist. Und dass er selber aber schon vorher keine Skrupel hatte davor, dass er vorher schon nicht davor zurückgeschreckt ist, weil er selbst so viel Gewalterfahrung gemacht hat und so viel physischen Gefahren und physischem Schaden ausgesetzt war, dass es für ihn gar nicht unüblich gewesen ist, anderen Menschen weh zu tun.
Vor allem hat er ja auch schon im Gefängnis einen anderen Jungen anal vergewaltigt.
Genau, es war also für ihn auch nicht ungewöhnlich, in Anführungszeichen, physische Gewalt auszuüben. Und wir glauben, dass, oder wir könnten uns zumindest vorstellen, dass auf Basis dieses Prozesses von physischer Gewalt ist für mich sowieso schon mal kein Problem, möglicherweise der Aspekt von Frustration noch dazu gekommen ist. Und da gibt es in der Psychologie die sogenannte Frustrations-Aggressionstheorie, die sagt, dass Aggression eine Folge von Frustration ist und dass je intensiver und langanhaltender die Frustration ist, desto heftiger die Aggression, desto stärker die Aggression am Ende. Und ja, wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Frustration bei ihm schon sehr lange angehalten hat, er sehr frustriert war, in unterschiedlichen Bereichen seines Lebens nicht erreicht hat, was er wollte, und dann dieser eine letzte Punkt kam bei seiner Musikkarriere, dass in diesem Moment seine ganze Frustration ausgebrochen ist in eine Form von Aggression. Aber da er selber ja meistens nicht die Person war, die sich in Anführungszeichen die Finger schmutzig macht, sondern er in der Lage war, Leute zu manipulieren, hat er sich wichtig und mächtig gefühlt, wenn er Menschen dazu gebracht hat, seine Aggressionen auszuleben. Er hatte so viel Kontrolle darüber, also über diese Personen, dass er es geschafft hat, seine Emotionen von Aggression auf andere Menschen zu geben, und damit nicht nur seine Aggression auszuleben, sondern auch seine Macht auszuleben. Und wir glauben, dass ihm das mit seinem ganzen Selbstwertgefühl und seiner Frustration doppelt in Anführungszeichen etwas gegeben hat.
Ja, ich kann mir auch, irgendwie, ich überlege mir gerade, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Manson wirklich bis zum Ende seines Lebens davon überzeugt war, dass er es nicht war. Ich könnte mir vorstellen, dass er so, dass der so wahrnehmungsgestört war, dass der sich da wirklich eingeredet hat, dass die anderen es ja machen.
Ja.
Das soll weder Entschuldigung noch, also ne, auch nichts rechtfertigen oder so. Mm-mm. Ich glaube nur, dass er das tatsächlich so wahrgenommen hat und dass er das nicht gesehen hat.
Naja, ich meine, das wäre ja nicht, also es gibt ja solche Fälle von Leuten, die beispielsweise auch eine massive antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, dass diese Verantwortungsübernahme für Dinge, ich muss immer an den Fall denken, den hast du hier auch schon mal erwähnt, aber der ist mir im Kopf geblieben, von dem Mann, der auf der Straße rausgegangen ist, sich mit seiner Frau gestritten hatte, auf die Straße gegangen ist und einen anderen Mann so lange provoziert hat, bis der ihm eine Ohrfeige gegeben hat und ihn daraufhin krankenhausreif geschlagen hat und gesagt hat, naja, ich habe ja nicht angefangen, der hat mich zuerst geschlagen.
Genau sowas meine ich. Ich meine, sowas gibt's. Und bei Charles Manson, ich weiß es gerade nicht, ob es tatsächlich im Verfahren diagnostiziert wurde, aber da sind sehr viele Vermutungen im Raum oder teilweise bestimmt auch bestätigte Diagnosen oder Leute, die meinen, sie können es bestätigen, dass da eine ganz fette Psychopathie am Werk war.
Ja.
Ich muss auch sagen, sehe ich auch einige Anzeichen, muss ich sagen. Fehlende Verantwortungsübernahme wäre sowas. Antisoziale Einstellungen wäre sowas.
Vielleicht auch so ein kleiner narzisstischer Hang?
Nur so eben, eine Idee. Ja, die Kränkbarkeit hat ja bei ihm...
Extrem.
Ich meine, Terry Melcher sagt, du bist nicht gut genug, ich will dich nicht, also, ne?
Ja.
So in dem Sinne, ich werde dich nicht bei mir aufnehmen, weil du nicht gut genug bist. Das ist ja die Ultrakränkung. Und danach stirbt Gary Hinman. Manson merkt, oh, die hören mir so, die hören so sehr auf mich, dass ich nur einen Finger schnipsen muss und sie machen's. Und dann geht die komplette Welle los.
Ja. Und in dem Moment hat er das erste Mal in seinem Leben das Gefühl von unglaublicher Macht und unglaublicher Kontrolle. Und das ist der nächste Punkt, der da für uns mit reinspielt. Er war vorher als Kind immer in der Position, machtlos zu sein, keine Kontrolle zu haben, keine Möglichkeit zu haben, irgendetwas zu beeinflussen. Selbst wenn er seine Mutter zum Beispiel gefragt hat und gesagt hat, ich will wieder zurück zu dir, ich will nicht weggehen, auch wenn sie nicht für ihn da war. Selbst wenn er um die Erfüllung eines seiner Bedürfnisse gebeten hat, wurde ihm das verwehrt. Das heißt, er hat selbst gelernt, dass er ohnmächtig ist und hilflos ausgeliefert ist. Und am Ende des Tages ging es für ihn halt immer darum, zu überleben. Und er konnte sich da immer nur auf sich selber verlassen und war aber ansonsten machtlos. Und wir glauben halt, und das haben wir vorhin schon angeschnitten, es ist eigentlich unmöglich, noch mächtiger zu sein als Manson, weil er selber so mächtig gewesen ist, dass er es geschafft hat, andere Menschen dazu zu bringen, seine Emotionen anzunehmen, Dinge für ihn zu tun, die jenseits von Gut und Böse sind, nur weil er das gesagt hat. Und in der Lage zu sein, Menschen dazu zu bringen, solche Taten für dich zu begehen, ist die ultimative Macht, weil du nicht nur Macht hast darüber, dass jemand stirbt, sondern auch Macht hast darüber, dass jemand anders jemanden töten wird.
Und dann auch noch sich selbst irgendwie gefühlt in den Abgrund schmeißt, indem sie vor Gericht sagen, er ist unschuldig, ich weiß.
Ja. Jemand, der die komplette Verantwortung für alles übernimmt.
Auf mich, das heißt jetzt voll fies an, aber auf mich wirken die auch in dem Verfahren, ich musste so oft an so ferngesteuerte Roboter oder sowas denken, weißt du, denen du einfach so einen Klick machst, drückst auf irgendeinen Knopf und sie tun genau, was du willst. Das Gefühl hatte ich irgendwie bei den Anhängern, also bei diesen Frauen in dem Gerichtssaal und Manson. Ich meine, er macht sich das Kreuz, sie machen das Kreuz. Er rasiert sich den Schädel, sie rasieren den Schädel. Es geht darum, Beweisaufnahme, sie schreien, er war es nicht, er ist unschuldig, wir waren es.
Ich finde halt, dass Charles Manson so ein Beispiel dafür ist von einer Dynamik, die man schon nicht mehr toxische Beziehung nennen kann. Also, ne, aber es hat etwas von der toxischen Beziehung im absoluten Extrem.
Ja, und in größerem Ausmaß.
Natürlich, um Gottes Willen, aber das Prinzip von, du hast einen vermeintlich stärkeren Teil und einen vermeintlich schwächeren Teil und Sie geben sich gegenseitig etwas, es ist wie so eine Symbiose. Und es ist dysfunktional eigentlich für beide. Aber sie befriedigen gegenseitig ihre Bedürfnisse, die allerdings relativ verdreht sind, dadurch, dass die Personen in ihrem Wahrnehmen und Denken auch ein wenig verdreht sind.
Ein wenig.
Um es jetzt mal ganz ja, diplomatisch zu formulieren.
Ja. Genau. Über diese Funktionen, / Prozesse werden wir übrigens in der nächsten Folge sehr ausführlich sprechen. Worauf ich mich ehrlich gesagt schon freue, weil ich es sehr interessant finde.
Ich mag sowas auch, ja.
Was ich noch im Zuge der Recherche ganz spannend fand, war, ich habe eine Studie des FBI gefunden. Die haben 1980 36 Serienmörder untersucht und haben da herausgefunden, dass alle dieser Serienmörder aus zerrütteten Familienverhältnissen kamen, ihre Erziehung als ungerecht, feindselig, kalt, Verhältnis zu den Eltern kühl, distanziert, lieblos, vernachlässigend empfunden haben. Sie beschreiben keine emotionale Wärme oder generell Körperkontakt mit den Eltern. Und in vielen Fällen verließen die Väter die Familie, bevor die Kinder 12 Jahre alt waren. Außerdem gab es Probleme wie Alkoholismus, Drogenmissbrauch, psychische oder sexuelle Gewalt. Und ich habe diese Studie gelesen und dachte mir so, check, 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 check bei Charles Manson.
Ja. Ich tue mich immer so schwer mit solchen Studien. Also einfach, weil ich denke, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die in solchen Umgebungen aufwachsen. Und im Verhältnis dazu wird in logischer Weise nicht jeder von denen kriminell und nicht jeder von denen schlägt diesen Weg ein. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der da extrem mit reinspielt. Was ich mich natürlich immer frage, und diese Frage muss ich mir stellen, ist, was ist mit der Neurobiologie dahinter?
Neurobiologie. Die Neurobiologie.
Was ist der genetische Aspekt? Was ist der neurobiologische, neurochemische, neuroanatomische Aspekt? Ich will das wissen.
Ich freue mich so auf den Moment und ich glaube fest daran, dass er irgendwann kommt, wo wir sowas richtig zuverlässig irgendwie erkennen können in Gehirnen von Menschen. So, was das,
ich weiß es
nicht. Was macht das aus? Das würde mich so interessieren.
Ich finde halt, und da ist wieder dieser multifaktoriell bedingte Aspekt, dass es halt aus so vielen unterschiedlichen Bereichen kommt und dass es so unglaublich individuell ist, wenn du in solchen Verhältnissen aufwächst, kannst du trotzdem ein komplett normales Leben führen und du kannst, siehe Ted Bundy, da weiß man bis heute nicht so richtig, was in seiner Kindheit abgegangen ist oder eben auch nicht abgegangen ist, möglicherweise auch eine relativ normale, unauffällige Kindheit haben, wobei man das bei Ted Bundy nicht sicher weiß, aber nehmen wir das jetzt mal an.
Mhm.
Und trotzdem kannst du Ted Bundy werden.
Ja.
Und das ist einfach so, ach, das fuchst mich.
Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass diese ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, durchaus als Risikofaktoren gelten können.
Auf jeden Fall.
Ne? Und Risikofaktoren gibt es ja auch, keine Ahnung, bei allen möglichen psychischen oder physischen Erkrankungen. Bedeutet alles nicht, dass man es bekommt. Das heißt nur, dass die Wahrscheinlichkeit eben höher ist, dass man in diese Richtung sich entwickeln könnte.
Ja.
Genau.
Wir haben uns übrigens auch einer Frage gewidmet, die ganz häufig im Zusammenhang mit Charles Manson aufkommt. Und zwar, war Charles Manson schizophren? Und wir wären hier ja nicht bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast, wenn wir uns dieser Frage nicht widmen würden. Also, war Manson schizophren oder nicht? Man könnte das natürlich denken, wenn man so wahnhafte Sachen erzählt, wie hier die Apokalypse kommt und
Rassenkrieg,
wir werden uns verstecken und dann rauskommen und dann werden wir trotzdem die Welt beherrschen und so weiter und so fort. Da sind ja en masse rassistische, wahnhafte, abstruse Gedanken mit drin. Allerdings wirkt es bei Manson eher so, als hätte er das gemacht, um an Macht zu kommen und um seine Taten zu rechtfertigen, um die Notwendigkeit einer Family überhaupt herzustellen. Also im Grunde um seine Taten und seinen Anspruch auf den Posten oder die Position, die er hatte, deutlich zu machen, zu rechtfertigen, zu unterstützen, dass er sich deswegen diese Geschichten in Anführungszeichen ausgedacht hat und man es eher in Richtung Größenwahn.
Obwohl das auch ja ein Symptom von einer Schizophrenie sein kann. Aber ich habe mir eher gedacht, vielleicht Selbstüberschätzung.
Ja, Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, also man könnte natürlich auch sagen, vielleicht war er auch sehr mystisch und ich will immer nicht esoterisch sagen, das klingt immer so abfällig, aber also nicht, weil esoterisch was Schlimmes ist, sondern vielleicht war er sehr fantasiereich.
Spirituell?
Spirituell, dankeschön. Ah. Spirituell war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und er kann ja sehr spirituell gewesen sein. Und hat vielleicht auch geglaubt, vielleicht war er auch rassistisch, kann auch gut sein. Und
ich bin mir ziemlich sicher.
Das denke ich auch. Und hat wirklich irgendwie in diese Richtungen was geglaubt und irgendwelche Vorahnungen gehabt oder sowas. Und das kann ja auch alles sein. Und man kann ja auch spirituell sein und diese Dinge sehen oder Gedanken haben oder Energien spüren oder wie auch immer. Und das ist auch alles vollkommen fein, solange man niemanden anders und sich selber nicht gefährdet, sind wir da die Letzten, die irgendwas verurteilen. Der Punkt ist einfach nur, dass das, was er gemacht hat, viel zu organisiert war, viel zu geplant, viel zu strukturiert, viel zu deutlich, als dass wir das mit einer Schizophrenie in Verbindung bringen könnten.
Ja, genau. Und woran ich auch denken musste, ist, dass er, also wenn es tatsächlich eine Psychopathie zutrifft und dann ein großer narzisstischer Anteil dabei war, es gibt ja auch sowas, Menschen zum Beispiel haben falsche Erinnerungen, erinnern sich an Dinge, die sie nie erlebt haben. Dadurch, dass vielleicht entweder sie sich ständig gesagt haben oder ständig sich an falsche Erinnerungen erinnert haben, das Gehirn sowas ausbaut. Oder weil es ihm zum Beispiel eben erzählt wurde, ne, also, oder aus irgendwelchen Ideologien rausgenommen wurde oder irgendwelchen Glaubenssätzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Mischung war, eben aus Manson, der sich ja in der Haft sehr arg mit Scientology beschäftigt hat. Und dann so sehr auf diesen Zug eben aufgesprungen ist, diese Verschwörungstheorien und so. Ich kenne mich mit Scientology ehrlich gesagt nicht so sehr aus, aber die sind ja, ich kenne mich tatsächlich gerade gar nicht aus, fällt mir gerade auf. Ich weiß nur, dass es ihn in diese Richtung gedrückt hat. in diese Richtung von Helterskelter, der Rassenkrieg, der bevorsteht und die Apokalypse. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Beschäftigung damit und ständig dieses Wiederholen, dass es kommt und dass es ganz sicher kommt und dann auch, dass es sich eben in seiner Gruppe manifestiert hat, alle glauben es, alle sind sich sicher, das ist auch wieder das ist so wie so eine Wechselwirkung auch mit ihm hatte und dann kombiniert mit dieser Selbstüberschätzung, er ist ja in dieser Story dann der große Messias, der dann am Ende dann auftritt und die Welt rettet.
Also ich habe gerade so einen ganz perfiden Gedanken.
Teile ihn.
Was, wenn Charles Manson sich einfach nur mit Scientology auseinandergesetzt hat, um herauszufinden, wie du Leute dazu bringst, dir zu folgen?
Kann auch gut sein.
Und er sich einfach nur Scientology angeguckt hat, um zu schauen, wie sorge ich dafür, dass ich mächtiger werde und dass ich Kontrolle über Menschen habe und dass ich das Gefühl habe, dass Leute mir folgen. Wie kann ich das aufbauen? Und er sich quasi abgeguckt hat, wie das bei Scientology funktioniert. Und er da einfach bestimmte Mechanismen übernommen hat und ich meine, was brauchst du, wenn du Leute irgendwie vereinen willst? Du brauchst irgendwas, wovor alle Angst haben. Und was brauchst du, damit alle dir folgen? Du musst ihnen das Gefühl geben, dass du der Einzige bist, der sie beschützen kann. Boom.
Boom. Was er ja auch gemacht hat, ist ja, ganz viele sagen irgendwie, er hätte behauptet, er wäre der Sohn Gottes und sowas. Oder wäre Gott selbst. Und tatsächlich stimmt das gar nicht. Er hat nie ausdrücklich gesagt, dass er der Sohn Gottes wäre oder sonst irgendwas. Er war selbst nicht der Meinung, er sei der Sohn Gottes. Aber er hat den Anhängern ständig suggeriert, so Sachen wie Dinge wie so, ich leide für eure Sünden, Dinge wie, ich bin für eure Sünden gestorben oder sowas. Er hat nie speziell gesagt, ich bin der Sohn Gottes, aber er hat ständig solche Andeutungen gemacht, die so in die Richtung gingen. Und dadurch hat sich dieser Gedanke aufgebaut und dieses Narrativ in der Manson Family, dass er der Sohn Gottes ist und er ist derjenige, der ja diese Aufgabe von Gott vollbringt, dass die Manson Family nach dem Rassenkrieg an die Macht kommt.
Stell dir diesen Mechanismus mal vor, das ist eigentlich wirklich, ich will nicht genial sagen, aber es ist schon
interessant,
spannend. Interessant, spannend.
Faszinierend.
Faszinierend, weil er selber baut diese Story auf und er baut dieses Prinzip auf und diese Geschichte vom Weltuntergang. Und dann trifft er auf Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Er hat sich ja ganz bewusst Menschen ausgesucht, die in psychisch anfälligem Zustand waren.
Ja.
Und er gibt ihnen das Gefühl, ich sterbe für deine Sünden, ich leide für deine Sünden, ich tue alles für dich, ich gebe alles für dich, ich werde dich retten, ich werde dich beschützen, du wirst bei mir immer sicher sein und ich leide für dich. Ich würde immer für dich leiden, ich würde alles für dich tun. Egal, was es mich kostet, ich werde immer alles für dich tun. Und wenn ich dich von deinen Sünden befreien kann und ich dafür leiden muss, dann werde ich es tun, denn bei mir bist du sicher. Wenn du das oft genug sagst, hat die andere Person doch auch das Gefühl, dass sie dir irgendwie was schuldig ist.
Vor allem, ich glaub nicht mal, dass du das oft sagen musst. Ich glaube, Menschen, keine Ahnung, teilweise waren das ja Frauen, die aus ganz schwierigen Verhältnissen, Familienverhältnissen kamen, die selbst ganz schlimme traumatische Erfahrungen hatten und so und nie das Gefühl hatten, dass sie irgendwie akzeptiert oder beschützt werden. Und dann kommt da einer und sagt, egal was du machst, ich bin da. Und ich beschütze dich und ich opfere alles für dich auf, wie so bedingungslose Liebe, nach denen sich diese Menschen so sehen. Und er kommt und serviert es ihnen auf dem silbernen Tablett.
Und dafür will er nur, dass sie ab und zu ein bisschen was für ihn tun, was ein verhältnismäßig kleiner Beitrag ist dafür, dass er jeden Tag für sie leidet.
Genau.
Und das ist so perfide, aber so faszinierend und es ist so erschreckend, dass das funktioniert. Und ich glaube auch, dass das ein Mechanismus ist, der sehr viel einfacher funktioniert, als wir uns das vorstellen.
Auf jeden Fall.
Einige von euch könnten jetzt natürlich sagen, jaha, aber er hat ja ganz komische Grimassen vor Gericht gemacht und er hat sich da ja richtig komisch verhalten. Was sagt ihr dazu? Das könnte ja auch dann eine Schizophrenie sein. Das war ja gar nicht logisch. Wir selber glauben, der einzige Grund, weshalb er das gemacht hat, war, weil der Gerichtssaal seine Bühne gewesen ist. Wie bekommst du besser Aufmerksamkeit, als dadurch, dass du dich vor Gericht absolut merkwürdig verhältst und die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf dich ziehst? Immer eine neue Frisur, ein blutiges Kreuz auf der Stirn. Irgendwann wird das zu einem Hakenkreuz. Irgendwann, weiß ich nicht, kommst du da rein und benimmst dich einfach merkwürdig und verzerrst dein Gesicht und machst komische Mimiken und Gestiken und gibst den Leuten einfach das Gefühl, dass du hier eine richtige Show lieferst und du völlig irre bist. Damit kriegst du unglaublich viel Aufmerksamkeit.
Ja, und
und du machst den Leuten Angst.
Du machst den Leuten Angst, du schockierst die ganze Welt. Ich meine, der ist ja nicht blöd. Und er war nicht blöd. Der wusste ganz genau, dass dieses Verfahren auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Dass die ganze Welt nach L.A. guckt und zuschaut, wie er vor Gericht steht. Und ich meine, er hat diese Taten ja schon so geplant, hat den, das werden wir in der nächsten Folge hören, kleiner Spoiler, hat ihnen gesagt, ganz genau, wie sie die Taten ausführen sollen, was sie schreiben sollen mit Blut. So alles war geplant, damit das möglichst viele Leute schockiert sind. Und dann ist es nicht so weit hergeholt, finde ich, zu sagen, dass er dieses Aufmerksamkeitszeichen, diesen Schrecken auslösen bei den Menschen auch einfach im Gerichtssaal weiterführen wollte. Ja, und es weitergeführt hat.
Und ich meine, es war erfolgreich, denn heute sitzen wir beide hier im Aufnahmestudio und sprechen über Charles Manson.
Und nicht nur wir, es gibt Unmengen an Dokumentationen, an Podcast-Folgen, an Aufarbeitungen von der Manson-Family und Charles Manson. Das ist immer noch so ein Phänomen. Jeder kennt diesen Namen, es werden Kinofilme gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du Once Upon a Time in Hollywood geguckt?
Nein.
Das ist ein Film mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Das war nicht komplett...
Davon habe ich gehört.
Der zwar nicht komplett nur die Manson-Family-Geschichte beschreibt, aber der große Teile davon mit einbaut.
Ja.
Und weißt du, hast du so einen Film, wo er auf einmal mit drin ist. Also es ist, es hat funktioniert, ja, so traurig es sich anhört. Es hat funktioniert. Er ist immer noch super präsent. Und ich meine, dann hat er im Gefängnis Autogramme gegeben und Merchandise verkauft und war dann ultra reich.
Wie widerlich ist das eigentlich?
Es ist ultra widerlich. Dass es Leute gibt, die sowas noch unterstützen, gut, aber dann war da noch diese Frau, die ihn geheiratet hat.
Also du meinst, sie hätte ihn geheiratet?
Ja, verlobt.
Verlobt,
genau.
Ja, aber das ist ja, das wäre natürlich wieder interessant, sich das anzugucken. Aus der Perspektive der Hebristophilie zum Beispiel. Warum sollte man Charles Manson heiraten wollen?
Ach, diese Folge will ich bald machen. Ich kann es nicht mehr abwarten.
Auf jeden Fall.
Unbedingt. Wenn wir schon von Aufmerksamkeit sprechen, von Präsenz, von auf Charles Manson und seine Psyche gucken sprechen, dann, wenn man das ganz kurz mal in YouTube eingibt, Charles Manson, vielleicht noch Interview, kriegt man Unmengen Sachen ausgespuckt. Wie gesagt, neben Dokus gibt es auch Unmengen an Interviews. und Bücher natürlich, aber beschränken wir uns jetzt mal auf die Interviews. Wir haben natürlich einige davon angeschaut im Zuge der Recherchen für diese Folge. Und eines davon fand ich sehr bezeichnend für Charles Manson, auch an seiner Körpersprache und Mimik gelesen und die Dinge, die er so sagt. Ich würde jetzt mal ihm ganz frech unterstellen, dass er viele Dinge davon auch kalkulierend sagt, weil er ganz genau weiß, wie Worte wirken können. Aber trotzdem finde ich dieses Interview sehr interessant. Und wir dachten uns, wir bringen euch vielleicht einige Mini-Ausschnitte daraus mit und sprechen kurz darüber.
You scared to die?
Sometimes I feel I'm scared to live. Living is what scares me. Dying is easy.
Was sagst du zu dieser Aussage? Ich glaube, dieses Interview hast du ja nicht gesehen. Ich dachte mir, frag ich doch einfach mal dich.
Ehrlich gesagt ist das etwas, das ich ein bisschen, ich will nicht sagen verstehen, aber nachvollziehen kann. Weil ich glaube, ich meine, er selber hat in seiner Kindheit und in seiner Jugend ein Leben erlebt, das für ihn voll war von Angst und Ablehnung und Schmerz. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass er selber irgendwann mal jemand war, der einfach sehr, sehr, dass er irgendwann mal ein Kind gewesen ist, das einfach sehr, sehr traurig und sehr, sehr alleine war. Und das Zitat bedeutet übersetzt ja, Leben ist das, was mir Angst macht, Sterben ist einfach. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich halt denke, bei dem Leben, das er gehabt hat, rein und raus, in Gefängnissen, in Anstalten, auf der Straße gelebt, dass du irgendwann, dass er irgendwann vielleicht auch in so einen Strudel reingekommen ist, bei dem er das Gefühl hat, er kommt da nicht mehr raus. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er ja nach seinen Gefängnisaufenthalten auch manchmal oder in seinen Gefängnisaufenthalten vor den Morden gesagt, kann ich hier bleiben. Und das zeigt ja schon ein massives Level an Überforderung mit der Welt da draußen, das nachvollziehbar ist bei der Art und Weise, wie er aufgewachsen ist. Und von daher ist das etwas, das ich sehr bezeichnend finde für ihn, wobei die Aussage Sterben ist einfach von jemandem zu hören, der Morde in Auftrag gegeben hat, auch eine sehr, sehr unpassende Aussage ist.
Ja, kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen. Was ich mir auch dachte bei dieser Aussage ist, dass es doch irgendwie sowas, wieder sowas Darstellendes hat. Also so dieses, ich meine, dieses Zitat könntest du einfach so aus dem Kontext nehmen, könntest du auch aus dem Quiz machen, wer hat das gesagt, und du könntest es auch irgendeinem Philosophen zuordnen. Weißt du, was ich meine? So einfach nur, living is what scares me, dying is easy. Das hat sowas, ich finde, es hat sowas Philosophisches, Poetisches beinahe.
Mhm.
Und ich glaube, der wusste das ganz genau. Der wusste, was er sagt. Ich glaube bei Charles Manson nicht, dass er irgendeinen Satz unbedacht gesagt hat. Und ich glaube, dass diese Wirkung von diesen gewählten Worten und dann von diesem Satz, mit dem bestimmt viele Leute sagen können, das hat irgendwas in sich, was ich nachvollziehen kann, dass es so diese Faszination und dieses Interesse an ihm noch weiter steigert und dass er das ganz genau weiß. Und ihn in einem Licht dastehen lässt, wo er nicht nur nicht nur ein Serienmörder ist, sondern irgendwie noch jemand, noch was darüber hinaus. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber vielleicht, ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war er auch wirklich, also mal abgesehen davon, dass er ein mehrfacher Mörder war und ein unglaublich brutaler, manipulativer Mensch, ne? Das alles mal beiseite getan, war er vielleicht auch jemand, der diese Dinge gesagt hat, für den dieser Satz wirklich wahr gewesen ist.
Das kann auch sein. Das glaube ich tatsächlich auch sogar.
Also ne, nicht, dass ich nicht glaube, dass er sich nicht bestimmt selbst darstellen wollte, das auf jeden Fall. Aber dass er tatsächlich das auch so empfunden hat.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist es beides.
Vielleicht.
I've been in jail, a prison, a long time, all my life. I was raised up in here. So I understand jail. So I understand myself and I can deal with that.
Was denkst du darüber?
Gerade hast du ja schon erwähnt, dass er nach der, ich glaube, nachdem er das kurz bevor er das erste Mal endgültig entlassen werden sollte, mit 19, glaube ich, war das, da hat er ja tatsächlich wohl gesagt, also es sagt auch der Interviewer in diesem Gespräch, zitiert er ihn wohl mit, dass Manson gesagt hätte, "Don't let me out, I can't cope with the outside world." Bitte lasst mich nicht raus, ich komme nicht klar mit der Welt draußen. Und ich finde, dass es schon eine starke Aussage ist, wenn er tatsächlich, also wenn es stimmt, dass er das mit 19 gesagt hat, dann ist das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das sogar vielleicht als so ein Hilferuf werten würde, wie so, ich habe mein ganzes Leben lang im Gefängnis gelebt, wie er es ja auch gesagt hat, dass er im Gefängnis aufgewachsen ist. Und ich weiß gar nicht, was ich draußen machen soll. Ich weiß nicht, wie ich draußen zurechtkommen soll. Ich weiß nicht, wie man sich draußen verhält. Und offensichtlich wusste er es ja wirklich nicht. Also er hat es ja nicht so getan, wie man sich verhalten sollte. Würde mir jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
Naja, ob er wusste. Also ich glaube schon, dass er wusste, dass er das nicht darf.
Ja, gut.
Also ich denke schon, dass er wusste, du, Leute draußen, so Auftragsmorde sind nicht so angesehen.
Nee, ich meine so Leute um sich scharen und so manipulieren, das meine ich.
Das kann natürlich sein. Ja. Und auch da wieder, wie bei dem ersten Zitat, denke ich halt, wenn du dir Charles Manson nur als Charles Manson anguckst, als die Person und mal die Taten zur Seite schiebst, das, was er getan hat, dann denke ich mir, das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube ihm auch, dass er nicht wusste, wie er da draußen zurechtkommen soll, weil wenn wir mal darüber nachdenken, zu dem Zeitpunkt, als er das erste Mal entlassen wurde, was genau hat er denn von der Außenwelt gelernt?
Nichts. Er hat von der Außenwelt, alles, was er von der Außenwelt erfahren hat, war Ablehnung. Das sagt er auch im Interview, er sah sich selbst noch immer als wie so ein Negativabbild der Gesellschaft, so in dem Sinne, wollte eh nie jemand. So, ich habe eh nie reingepasst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Gefühl da war, so, ich passe hier eh nicht rein, ihr wollt mich sowieso alle nicht. Nicht mal die Mama will ihn. Und im Gefängnis findet er dann einen Platz, eine Rolle, in der er sich wohlfühlt, eine Rolle, in der er merkt, okay, hier bin ich irgendwie akzeptiert. Und hier habe ich mein, hier weiß ich, wie ich mich verhalten soll, hier weiß ich, was ich tun soll, damit alles gut läuft.
Ja.
Und dann soll er wieder zurück in diese Welt geschmissen werden, die ihn, ja, wie er sagt, als Negativabbild sieht, als Negativbeispiel.
In der er nur gelernt hat, kümmere dich um dich selber, weil niemand anders wird es tun. Und schlag dich selber durch, weil niemand anders wird dir helfen.
Ja, friss oder stirb.
Genau. Ja. Und das ist halt nochmal, es geht gerade gar nicht darum zu sagen, oh, der arme Charles Manson, das war ja auch ein ganz missverstandener. Nee, war er nicht. Und wir wollen das auch nicht rechtfertigen oder auf irgendeine Art und Weise beschönigen oder sowas, sondern einfach uns Gedanken darüber machen, was davon meint er vielleicht tatsächlich so, was davon ist vielleicht auch realistisch.
Ja.
Ich persönlich finde halt an der Stelle, nach der ersten Haftstrafe, stelle ich mir halt die Frage, wie viel Resozialisierung hat es gegeben? Erfahrungsgemäß zu der Zeit in den USA wahrscheinlich gar nichts.
Nee, da kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Mhm. Und da kann man sich dann halt auch wieder drüber unterhalten, ob das nicht vielleicht was gebracht hätte.
Vielleicht. Also
man weiß es ja nicht.
Vielleicht hier, auch nicht. Hier in Deutschland ist es ja so, dass wenn Jugendliche in bei uns heißt es ja Erziehungsanstalt,
ja.
Jugendstrafanstalten kommen, dann steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Das heißt, Resozialisierung wird ganz, ganz groß geschrieben und da wird ein total großer Fokus drauf gelegt und ich habe auch in den Beschreibungen, ich habe teilweise auch diese Institute gegoogelt, in denen er war und ich habe das ehrlich gesagt da nicht gefunden. Nicht mal der Gedanke daran, dass Resozialisierung irgendwie wichtig wäre, sondern dass es halt einfach, dass sie einfach verwahrt wurden.
Ja, und dann ist er rausgekommen und hat sich sein eigenes Bild aufgebaut von welchen Platz kann ich in der Gesellschaft haben und wie kann ich Dinge um mich herum bauen, damit alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und hatte dabei aber leider wirklich 0,0% an Coping-Strategien oder Möglichkeiten, mit Frustration, Wut oder Machtbedürfnis irgendwie umzugehen. Und das dann kombiniert mit einer von uns vermuteten antisozialen Persönlichkeitsstörung ist auch einfach echt eine eklige Mischung.
Ja. Und halt eben damit gelernt, dass Gewalt, ich glaube auch, dass der gelernt hat, dass Gewalt gar nicht so schlimm ist. Ich meine, er hat es ja sein ganzes Leben lang gelebt und erfahren und gelebt und es hat funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, es ist ja, das hast du ja in Deutschland bei jugendlichen Intensivstraftätern. Das ist ja auch häufig ein Thema, dass man lernen muss, dass anderen Leuten ins Gesicht zu schlagen keine Konfliktlösestrategie ist.
Genau.
Und auch keine Möglichkeit, um zu bekommen, was ich will, es sei denn, ich will wieder zurück in die Jugendstrafanstalt.
Genau, und er hat halt gelernt, Gewalt funktioniert, sowohl gegen mich als auch für mich.
Ja.
Und er hat gelernt, dass sich in besonderem Maße darstellen und irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen auch funktioniert, um irgendwie eine Rolle zu bekommen oder gesehen zu werden. Und das ist auch was er in dem Interview sehr lebt. Also er kommt rein in diesen Raum und weigert sich erstmal den Stuhl, also sich hinzusetzen, obwohl der Interviewer ihm Platz anbietet und sagt, setzen Sie sich, und er so, ich möchte nicht sitzen. Und setzt sich und lehnt sich dann irgendwie auf so einen Hocker und bleibt dann so ganz demonstrativ irgendwie auf höherer Ebene wie der Interviewer. Also,
ich habe das Interview gesehen.
Hast du es doch gesehen?
Ich habe das Interview gesehen. Und mir kamen auch alle Sätze bekannt vor und dachte die ganze Zeit, warum kommt mir das so? Und natürlich habe ich das gesehen.
Ja, und er guckt eben ihn so von oben herab dann an. Also er ist dann in dieser höheren Position räumlich und weigert sich auch komplett, sich hinzusetzen und auf gleicher Ebene zu kommen, was ich wirklich sehr auffällig fand. Besteht immer noch ganz, ganz vehement darauf, unschuldig zu sein und macht aus diesem Ganzen eine richtige Show aus dem Interview wieder. Wie irgendwie gefühlt vor Gericht, natürlich nicht ganz so schlimm. Aber er benutzt es wieder als Bühne, als Möglichkeit, seine Version darzustellen und sich darzustellen. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, dass er die Fragen von dem Interviewer nimmt und so dreht und wendet und dehnt, dass es für ihn passt. Und es hat sich manchmal angefühlt wie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden, das aber mit dem Interviewer spielt. Irgendwie, also es war ein ganz komisches Feeling während dem Interview, was aber die ganze Zeit irgendwie zusammenhing mit dieser Art der Selbstdarstellung, die er halt fährt. Und die er, glaube ich, dann schon fährt, seit er Jugendlicher ist. Weil es einfach funktioniert hat in seinem Leben. Und ich meine, diese Art, wie er sich verhält, hat in Anführungszeichen auch funktioniert in der Phase von der Manson Family. Er hat all das bekommen, was er wollte damit.
Aufmerksamkeit, Macht, Kontrolle. Unglaubliche Macht.
Ja.
Und unglaublich viel Aufmerksamkeit.
Das Gefühl davon, mächtig und wichtig zu sein.
Ja, und gesehen zu werden.
Ja.
Ich glaube, gesehen werden ist auch so ein Thema gewesen.
Total.
Ja gut, ich meine, sonst brichst du halt auch nicht bei Roman Polanski ein. Also
eben, die Wahl der Opfer hat auch total was zu sagen.
Unglaublich, ja. Unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Zum Ende dieser Folge wollen wir gerne noch ein Zitat mit einbringen, das er selber über sich gesagt hat und das, wie wir finden, sehr traurig ist. Und zwar hat er selber gesagt, I've been an outlaw since the day I was born. Also, ich war ein Außenseiter seit dem Tag, an dem ich geboren wurde.
Ja, irgendwie wirklich eine traurige Aussage.
Aber immer noch kein Grund dafür, so viele Morde in Auftrag zu geben.
Auf gar keinen Fall. Und ich meine, ich finde es so schwer fassbar, dass so was eigentlich am Anfang so ganz traurig ist und wo man mit dem Kind tatsächlich irgendwie Mitleid haben kann, dann später sich so entwickelt, dass es einfach so eskaliert, dass es gefühlt gar nicht mehr in Relation gesetzt werden kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass man das gefühlt auch gar nicht mehr im Hinterkopf behalten möchte, dass da mal irgendwie so was war, was auch irgendwie traurig ist, sondern dass man dass es so schrecklich wird, dass man den Rest gar nicht mehr sehen kann.
Ja, ich denke, diese Zitate spiegeln ja auch extrem wider, wie er selber das gesehen hat und sich selber und sein Leben gesehen hat und sich selber auch inszeniert. Aber spannend ist natürlich auch die Frage, wie das die anderen in der Manson Family gesehen haben. Also beispielsweise die Frauen, die mit ihm vor Gericht standen. Und wenn ihr euch das auch fragt und ihr auch gespannt darauf seid, dann freut euch auf die nächste Folge, in der wir uns ein letztes Mal mit Charles Manson beschäftigen und in erster Linie mit der Frage, wie das eigentlich aus Sicht seiner Anhänger und Anhängerinnen gewesen ist.
Und auf diese Folge freue ich mich wirklich sehr, weil ich sie sehr interessant finde.
Und mit dieser Vorfreude und in diesem Sinne sagen wir
tschüss!